Ja, guten Morgen auch von mir. Und ich bete schon am Anfang. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns das prophetische Licht gegeben hast. Herr, du hast sogar ein geschlossenes Buch für uns geöffnet, dass wir, wenn wir in diesem Buch lesen, Herr, siebenfach glückselig werden. Dafür danken wir dir und mit Ehrfurcht staunen wir darauf. Amen. Heute gehen wir ohne große Einleitung gleich in den Bibeltext. Offenbarung 9, 1 bis 12. Und der fünfte Engel posaunte, und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war. Und ihm wurde der Schlüssel zum Schlund des Abgrunds gegeben. Und er öffnete den Schlund des Abgrunds, und Rauch stieg aus dem Schlund auf, wie der Rauch eines großen Ofens. Und die Sonne und die Luft wurden von dem Rauch des Schlundes verfinstert. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor auf die Erde. Und ihnen wurde Gewalt gegeben, wie die Skorpione der Erde Gewalt haben. Und ihnen wurde gesagt, dass sie nicht das Gras der Erde noch irgendwas Grünes noch irgendeinen Baum beschädigen sollen, sondern die Menschen, die nicht das Siegel Gottes an ihren Stirnen haben. Und ihnen wurde gegeben, dass sie nicht töten, sondern dass sie 5 Monate gequält würden, und ihre Qual war die Qual eines Skorpions, wenn er einen Menschen sticht. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und werden ihn nicht finden, und werden zu sterben begehren, und der Tod flieht vor ihnen. Und die Gestalten der Heuschrecken waren gleich zum Kampf gerüstete Pferden, und auf ihren Köpfen war es wie Kronen, gleich Gold, und ihre Angesichter waren wie Angesichter von Menschen, und sie hatten Haare wie Frauenhaare, und ihre Zähne waren wie die von Löwen, und sie hatten Panzer wie eiserne Panzer, und das Geräusch ihrer Flügel war wie das Geräusch von Wagen mit vielen Pferden, die in den Kampf laufen. Und sie haben Schwänze gleich Skorpionen und Stacheln, und ihre Gewalt ist in ihren Schwänzen, die Menschen 5 Monate zu beschädigen. Sie haben über sich einen König, den Engel des Abgrunds. Sein Name ist auf Hebräisch Abaddon, und im Griechischen hat er den Namen Apollyon. Bis hierher. Das ist unser heutiger Bibeltext. Eine ganz seltsame Prophetie, die wir hier gelesen haben. Da wird von einem Stern gesprochen, der einen Schlüssel bekommt, damit er dann den Abgrund aufschließt. Was in aller Welt soll das für ein Stern sein? Dann kommen Heuschrecken im Text vor, die aus dem Rauch und aus dem Abgrund hervorkommen, die Gewalt haben wie Skorpione. Und sie fressen nicht einmal das, was sie normal fressen. Und dann können sie auch noch Menschen beschädigen. Und die haben eine Ordnung wie eine berittene Streitarmee. Ja, wir werden hier mit so viel Wies bombardiert in dem Text, in dieser Kürze, ja, viele Vergleiche einfach. Ja, wie Kronen, gleich Gold, Angesichter wie Menschen, Haare wie Frauenhaare, Zähne wie Löwenzähne und ihre Flügel wie Geräusche von Wagen. Und dann wird es noch verwirrender. Diese Heuschrecken haben einen König über sich. Und das, obwohl Sprüche 30, 27 uns sagt, die Heuschrecken haben keinen König, und doch ziehen sie allesamt aus in geordneten Scharen. Schon also echt verwirrend. Also was in aller Welt sind auch diese Heuschrecken? Und was ist es eigentlich mit dem Abgrund? Wer ist dort drin? Und kann Örsch bei dieser 6. Posaune raus, nachdem dort aufgeschlossen wurde? Also so beschäftigen wir uns doch erstmal mit dem Abgrund. Wenn ein Mensch stirbt, sagt uns Hiob 26,6, der Scheol ist nackt vor ihm und keine Hülle hat der Abgrund. Scheol, hebräisch im Alten Testament, Hades, griechisch im Neuen Testament, also einmal das Wort hebräisch, einmal das Wort griechisch, bedeutet zuerst einmal das Grab, in den der Körper des Verstorbenen hineingelegt wird. Dann bedeutet es aber auch das Totenreich, wohin der Geist des ungläubigen Verstorbenen hingeht. Und beim Gläubigen geht ja der Körper auch ins Grab, aber sein Geist geht direkt ins Paradies, in den Schoß Abrahams. Das ist ein ähnliches Wort, das die Hebräer damals benutzt haben. Also es meint direkt zum Herrn. Also Scheol, Hades, Abgrund bedeutet das Totenreich, in dem der nichtgläubige oder abgefallene Mensch aufbewahrt wird bis zum Gericht. Und nun, so ist es auch, dass auch manche Engel, die gegen Gott rebelliert haben, in diesen Abgrund geworfen wurden, zur Aufbewahrung für ihr Gericht. Auch die Engel kommen ins Gericht. Das können wir lesen, wenn ihr das zu Hause lesen wollt, in Jesaja 24, 21 und 23. Und übrigens wird auch Satan am Ende der Drangsal für 1000 Jahre in dem Abgrund gesperrt werden. Das können wir lesen in Offenbarung 20, 1 bis 3. Und jetzt ist noch wichtig, abgefallene Engel, die also Dämonen sind, können ja nicht sterben. Deswegen gibt es für sie nur das Wort Abgrund, in den sie fahren. Für sie gibt es kein Scheol und kein Hades. Sie sterben nicht, deswegen kommen sie auch nicht ins Grab. Und eine erklärende Stelle finden wir im 2. Petrus 2, Vers 4. 2. Petrus 2, Vers 4. Denn wenn Gott Engel, die gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in den tiefsten Abgrund hinabstürzend, Ketten der Finsternis überlieferte, damit sie aufbewahrt werden für das Gericht. Nun, aus den Evangelien wissen wir, dass Gott nicht alle sündigen Engel in den Abgrund überliefert hätte. Sonst hätte ja der Herr Jesus in den Evangelien keine Dämonen austreiben müssen. Aber wir haben auch einen Anhaltspunkt im Judasbrief, was Gott dazu veranlasst hat, manche Dämonen einfach in den Abgrund zu sperren. Und das lesen wir im Judasbrief, die Verse 5 bis 7. Ihr könnt es ruhig aufschlagen, wenn ihr wollt. Judasbrief 5 bis 7, vor der Offenbarung. Ich will euch aber, die ihr ein für allemal alles wisst, daran erinnern, dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Land Ägypten gerettet hatte, zum anderen die vertilgte, die nicht geglaubt haben. Und jetzt kommt der Vers 6. Und Engel, die ihren Zustand nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Ketten unter der Finsternis verwahrt. Wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die sich ebenso wie jene, das bezieht sich auf die Engel, der Hurerei ergeben und anderem Fleisch nachgingen, als ein Beispiel vorliegend, in dem sie die Strafe des ewigen Feuers erleiden. Also die Sünde dieser Engel war wie einer der vielen Sünden, die in Sodom herrschte. Dort war es dazu gekommen, ja, dass Menschen sich an Tieren befriedigten. Sie liefen quasi anderem Fleisch nach. Und wenn Homosexualität in Gottes Augen schon ein Gräuel ist, ja dann das wohl noch mehr. Denn Gott hat in seiner Schöpfung gewisse Schranken eingebaut. Schranken zum gleichen Geschlecht, also Mann, Frau, Frau. Schranken zu seinen Kindern in der Sexualität. Ja, Schranken zwischen Mann und Tier. Und auch Schranken zwischen Engel und Menschentöchter. Und wenn das normal läuft, bekommt man auch keinen Reiz, kein Begehren für diese Sünde. Aber die Sünde richtet eben viel Verderben an, leider. Und so kann man sagen, es gibt böse Sünden, aber es gibt noch bösere Sünden, quasi noch eine Steigerung zum Böseren. Und ich weiß nicht, warum die Engel überhaupt die Möglichkeit haben, sich als männliche Erscheinung zu zeigen. Aber wir haben ja einige Berichte in der Bibel, dass sie es können. Die drei Engel, die zu Abraham kamen, wo einer davon der Herr war, das waren zwei Engel. Die konnten essen und die gingen auch zu Lot. Und so erschien es möglich, dass ein Engel einen menschlichen Körper annehmen konnte und der sogar nach 1. Mose 6,2 bei den Töchtern der Menschen liegen konnte. Und diese Frauen gebaren diesen Engeln Kinder. Das waren die Helden oder die Riesen vor und nach der Sintflut. Und gerade solche Engel, die gegen diese Schranken durchgebrochen haben, wurden weggesperrt in den Abgrund. Und im Allgemeinen wussten die Engel das mit dem Abgrund. Das können wir lesen im Lukas 8, 26 bis 31, als der Herr zu den Gadarenern ging, dieser Mann, der so von den Dämonen geplagt war. Da trieb er diese Dämonen aus. Und da sagte dieser Dämone im Vers, diese Legion von Dämonen im Vers 31, und sie baten ihn, dass er sie nicht gebiete, in dem Abgrund zu fahren. Und da lesen wir dann auch, dass die Engel geradezu lechzen, sich zu verkörpern. Selbst in diese Schweine zu fahren, war für sie angenehmer, als nicht in einem Körper zu sein. Das allein schon schien sie zu quälen. Und in den Abgrund zu fahren, das war für sie, ja, davor hatten sie Pein. Also da hatten sie wirklich Panik, Angst. Gut, gehen wir nun wieder zurück ins Kapitel 9 der Offenbarung. Es bekommt also jemand den Schlüssel, damit er den Abgrund öffnen kann. Wenn man dann die Stellen durcharbeitet im Zusammenhang mit Schlüssel, die es in der Bibel gibt, dann trifft man immer auf den einen Aspekt, dass da jemand eine Führerschaft erteilt wurde. Und so hängt der Vers 11 mit dem Öffner des Abgrunds zusammen. Offenbarung 9, Vers 11. Sie haben über sich einen König, der Engel des Abgrunds. Sein Name ist auf Hebräisch Abaddon, das heißt Verderben oder Ort des Verderbens. Und im Griechisch hat er den Namen Apollyon, das heißt Verderber oder Zerstörung oder Zerstörer. Also fast das Gleiche. Und jetzt vergleichen wir doch mal kurz den Stern aus dem Kapitel 8, Vers 10 mit dem, was wir jetzt haben in unserem Kapitel 9. Also 8, Vers 10. Und der dritte Engel posaunte, und vom Himmel fiel ein großer Stern, brennend wie eine Fackel. Und in unserem 9. Kapitel steht, und der fünfte Engel posaunte, und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war. Also Johannes sah diesen Stern nicht fallen, aber er teilt uns mit, dass er sah, dass ein Stern gefallen war. Der war bereits gefallen. Biblisch können Sterne stehen für Himmelskörper, die in der Nacht leuchten und sichtbar sind in der Nacht. Für Josef und seine Brüder als die Stammesfürsten Israel. Sterne symbolisch für die Menge des Volkes Israel. Es gibt Irrsterne, die Judas als Irrlehrer oder Abtrünnige ausmachte. Dann die sieben Sterne, die sieben Engel sind, der sieben Versammlungen in der Offenbarung. Sie sind sieben Leuchter und eben diese sieben Versammlungen. Dann haben wir als sechsten Punkt Morgensterne in Hiob 38,7, die alle Engel als Söhne Gottes anspricht, die da jubelten und jauchzen, als Gott den Eckstein der Erde gelegt hat und dann die Erde machte. Sollte ein Wort mehrere Bedeutungen haben, wie jetzt hier die Sterne, dann haben wir eigentlich ja im Satz die Bedeutung des Wortes. Und wenn das nicht reicht, dann ist es immer wieder so, dass man den ganzen Zusammenhang des Abschnitts liest, was mit dem Wort gemeint ist. Dann hat man das eigentlich. Also hier haben wir einen Stern, der einen Schlüssel bekommt, damit er dann den Abgrund aufschließt. Und der dann auch noch ein König ist über diese. Also wird es sicherlich kein Asteroid sein, es wird kein Meteor sein und auch keine Sternschnuppe. Schauen wir uns doch nochmal geschwind Hiob an, 38,4-7, was uns da mitgeteilt wird. Ich lese dann aber ab, ja, doch, also zwei Punkte habe ich da herausgehoben. Der erste Punkt, dass die Engel vor der Schaffung der Erde schon da waren. Als erstes schuf Gott den Himmel und dabei auch die Erde. Als zweites. Und das an einem Tag mit 24 Stunden. Der zweite Punkt, dass die Engel dort Morgensterne genannt werden und auch Söhne Gottes genannt werden. Und diese werden auch Menschen, die eine geistliche Beziehung zu Gott haben, die werden auch Söhne oder Töchter genannt. Die anderen sind eigentlich nur Geschöpfe Gottes, wenn sie keine geistliche Verbindung haben. Jetzt lesen wir doch noch geschwind gerade die Hiob-Stelle. Hiob 38,4-7. Gott unterredet sich mit Hiob. Vers 4. Wo warst du, als ich die Erde gegründete? Tu es kund, wenn du Einsicht besitzt. Wer hat ihre Maße bestimmt, wenn du es weißt? Oder wer hat über sie die Messschnur gezogen? In was wurde ihre Grundfeste eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzen? Also Engel werden auch Söhne Gottes genannt. Und so ein Glanzstern war der Satan, der Sohn der Morgenröte. Das steht in Jesaja 14,12-13. Jesaja 14, könnt ihr aufschlagen, wenn ihr wollt, 12-13. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte, zur Erde gefällt, Überwältiger der Nationen. Und du sprachst in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über die Sterne Gottes meinen Thron erheben und mich niedersetzen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Und auch in Hesekiel 28,11-17 lesen wir auch vom Satan, da war er ein schirmender Cherub. Dort wird er in seiner Schönheit, seiner Schaffung mit wertvollsten Edelsteinen beschrieben. Und dann sein Fall. Und so lesen wir da ab Vers 14, du warst ein schirmender, gesalbter Cherub. Und ich hatte dich dazu gemacht, du warst auf Gottes heiligen Berg. Du wandeltest inmitten feuriger Steine. Vollkommen warst du in deinen Wegen, von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis Unrecht an dir gefunden wurde. Durch die Größe deines Handelns wurden dein Inneres mit Gewalt erfüllt und du sündigst. Und ich habe dich entweiht vom Berg Gottes weg und habe dich, du schirmender Cherub, vertilgt aus der Mitte der feurigen Steine. Hier lesen wir von dem ersten Fall Satans, als er ausgeschlossen wurde. Er hat zwar immer noch Zugang bis jetzt, um uns zu verklagen, aber er wurde im weiteren Sinne ausgeschlossen. Übrigens, in diesen beiden Stellen, in Jesaja und Hesekiel, beginnt es immer mit einem Menschen. Und zwar mit dem König von Babel und als zweites mit dem König von Tyros. Und geht dann immer abrupt über, von Satan zu sprechen. Das ist auch so wie bei dem Bericht über den Gadarener. Wenn ein Mensch besessen ist von Dämonen oder so schwer besessen ist, dann ist immer sehr schwer zu erkennen, wer spricht jetzt eigentlich mit dir? Sprechen jetzt die Dämonen mit dir oder ist es der Mensch? Das ist kaum zu trennen. Weil dieser Dämon herrscht so über diesen menschlichen Geist, dass dieser Geist quasi ausgeschaltet ist. Und ich kenne das aus meinen früheren charismatischen Zeiten noch. Da haben wir so ähnlich auch gebetet. Man bat Gott darum, dass er ja, uns den Geist wegnimmt und den Heiligen Geist reingibt und dass nur der Heilige Geist wirkt und das übernimmt. Aber das ist völlig nicht normal. Man kann seinen Geist, jetzt muss ich kind aufpassen. Ja, wir haben das gemacht, so um einfach auch dieses Zungenreden hervorzubringen. Aber das ist genau das, was Satan braucht. Einen Menschen, der ganz seinen Verstand, seinen Geist an den Nagel hängt, dann kann er erst richtig gut wirken. Aber bei Gott ist es ganz anders. Und das kann auch nur Gott. Er versetzt niemand in einen Trance. Er wirkt in deinem wachen Verstand, wenn dein Geist völlig aufmerksam ist. Mit seinem Geist die Möglichkeit, zum Beispiel in Sprachen zu reden oder Weissagung zu machen. Wir müssen nicht unseren Geist irgendwie ablegen, sondern er ist mit dabei. So besteht nun die folgende Möglichkeit, die Stelle in der Offenbarung 9 wie folgt auszulegen. Der Satan bekommt den Schlüssel des Abgrunds, eröffnet dem Abgrund die dort bösesten Dämonen, die gefallenen Engel, die Satan damals mitgezogen hat, bei seinem Fall kommen nun frei. Und es werden so viele sein, ja in der Masse eben wie ein Heuschreckenschwarm. Ihnen wird gesagt, macht Terror. Terrorisiert alle Menschen 5 Monate lang, die nicht das Siegel Gottes haben. Und der Terror wird sein wie der Stich eines Skorpions. Peters hat es wie folgt beschrieben, Benedikt Peters. Ich zitiere ihn. Das Gift des Skorpions wirkt wie Nervengift. Wie ich aus eigener schmerzhaften Erfahrung weiß, wenn der Mensch von einem Skorpion gestochen wird, wird er, solange das Gift wirkt, vollkommen rastlos. Der Gestochene meint, wahnsinnig zu werden. Bis hierher, was Peters geschrieben hat. Also die Auswirkung des Stiches, also der Terror der Dämonen wird so schlimm sein, dass man hofft zu sterben. Man möchte einfach, dass es aufhört. Und sie denken dann, dass der Tod sie von diesen Qualen befreit. Wenn man eine richtige Krankheit hat, sagt man auch, lieber will ich auch mal sterben. Aber hier, das ist ja noch viel schlimmer. Also die Dämonen werden die Nerven der Menschen so attackieren, dass viele wirklich zusammenbrechen, buchstäblichen Nervenzusammenbruch bekommen und einfach denken, sie werden wahnsinnig oder werden auch wahnsinnig. Aber wie es halt so ist, der Stich eines Skorpions führt in der Regel nicht zum Tod. Er hat bei Miriam Ille auch nicht zum Tod geführt. Und ich habe das nachgelesen, es gibt nur in Indien gibt es so rote Skorpione, die wirklich gefährlich werden können. Da sterben auch Menschen von diesem Stich. Also so wird quasi ihr Todeswunsch eben nicht in Erfüllung gehen. Aber wir haben auch gelesen, dass es nach 5 Monaten vorbei ist mit dieser Wehe und dass es nur die betrifft, die nicht das Siegel Gottes haben. Und das ist ja ein Trost, ein zukünftiger Trost. All diese Menschen, die sich in dieser Zeit, in der Trübsalzeit bekehrt haben, genießen den besonderen Schutz Gottes, den wir ja jetzt schon haben. Wir stehen alle unter dem Schirm des Höchsten. Wir stehen alle unter dem Schutz des Größten. Und das bei denen, auch wenn die allerbösten Dämonen losgelassen werden, können sie doch nur das tun, was Gott zulässt. Aber wieso passiert dies überhaupt in dieser Weise? Nehmen wir mal an, heute ist die Entrückung der Versammlung. Alle Gläubigen, also die Gemeinde Christi, ist plötzlich weg von der Erde und ist im Paradies. Ich glaube, das wollen wir hoffentlich alle. Dann ist der Ablauf auf der Erde ungefähr so. Mit dem ersten Siegel trifft der zukünftige europäische Führer das Tier aus dem Meer und der Antichrist, der falsche Messias, das Tier aus der Erde auf die Weltbühne. Das ist die Offenbarung 13. Diese beiden werden mit der Zeit immer stärker und mächtiger und werden immer mehr die Menschen verführen. Als zweiter Punkt, 144.000 Juden bekehren sich sofort, nachdem die Decke von ihrem Herzen weggenommen wird. Das sind die Erstlinge und sie werden das Evangelium des Reiches predigen. Das ist ein Unterschied zur Gnade. Dann drittens, der Tempelberg fällt wieder in die Hände der Juden und die schon heute aktive Tempelbewegung, die es da gibt, die schon eigentlich alles zusammengebaut haben, ja, was man da braucht, die wird dann anfangen, diesen Tempel zu bauen. Und wenn der Brandopferaltar an der richtigen Stelle steht, werden die auch anfangen zu opfern. Und dann wird sich folgende Prophetie vollends erfüllen. Und das habe ich jetzt hier mal aufgeschrieben, weil es ist so, es kommt nicht in jeder Übersetzung der Sinn dabei raus. Und das ist von der Elberfelder. Also das ist Daniel 9, 26 und 27. Und nach den 62 Wochen wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein. Und bis ans Ende Krieg, festbeschlossenes von Verwüstung. Und er wird einen festen Bund mit den vielen schließen. Für eine Woche und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen, und zwar bis Vernichtung und Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden. Also Vers 26 sagt uns: Der Herr Jesus wird gekreuzigt weggetan. Zweiter Punkt. Das Volk waren die Römer, die Jerusalem und den Tempel zerstörten. Der dritte Punkt. Aus dem Volk damals Römer, heute das wiedererstandene Europa mit römischen Verträgen, kommt ein Fürst. Und das sagt uns gerade, dass er. Viertens, in der Weltgeschichte wird es bis zum Ende immer wieder Kriege geben. Fünftens, und am Ende sogar so schlimm, dass es wie eine überströmende Flut ist. Eine Armee, die eine Flut gleichstellt. Da gibt es keine Barrieren mehr, kein Schutz mehr, kein Aufhalten mehr. Dann Vers 27 sagt uns, und er, das ist es, er bezieht sich im Text auf den zukünftigen europäischen Fürsten. Er wird mit dem Volk der Juden, das unter dem Antichristen steht, einen Bund schließen. Der Bund wird eine Woche lang sein, das bedeutet ein 7-Jahres-Bund. Das jetzt alles aufzubröseln, warum das 7 Jahre dann betrifft, das ist jetzt zu viel. Aber das steht dann alles in Daniel 9, das könnt ihr dann nachlesen und dann müsst ihr selber nachrechnen. Zur Hälfte, also nach diesen 3,5 Jahren, würde er etwas tun, das das Opfer im Tempel zum Stoppen bringt. Und das, was er macht, Punkt 4, wird die Massen der Juden annehmen, unterstützen und beschützen. Ja, sogar werden sie mitbauen. Und der Gräuel steht im Alten Testament oft für einen Götzen, ein Bildnis oder eine Statue. Und das Ergebnis wird dann sein, dass ein Verwüster kommen wird, wegen dieses Götzendienst. Eine Parallelstelle finden wir in Matthäus 24, Vers 15 bis 22. Ich lasse euch schon Zeit zum Aufschlagen. Matthäus 24, 15 bis 22. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel, den Propheten, geredet ist, stehen seht am heiligen Ort, wer dies liest, beachte es. Denn dann wird große Drangsal sein, wie sie seit Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nicht wieder sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch errettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Diese Auserwählten sind die 144.000 und auch die, die sich bekehren werden. Also was da ungefähr abgehen wird, kann man auch weiter hinten im Danielbuch nachlesen. Im Kapitel 11, und zwar mit den Versen 35, 36, da gibt es einen epochalen Wechsel, der die Zeit anspricht, als es dann an das Ende geht. Denn bis Vers 35 kann man das alles in den Geschichtsbüchern nachlesen. Da geht es um die ganze Kriege, die zwischen Ägypten und den Syrern waren. Und wie gesagt, ab den Vers 36 ist alles prophetisch und zukünftig. Im Daniel 11. Ich lese mal den Vers 36 bis 39. Und der König wird nach seinem Gutdünken handeln und er wird sich erheben und sich groß machen über jeden Gott. Und gegen den Gott der Götter wird er Erstaunliches reden und er wird gelingen haben, bis der Zorn vollendet ist. Denn das Fest Beschlossene wird vollzogen. Und auf den Gott seiner Väter wird er nicht achten. Und weder auf die Sehnsucht der Frau, noch auf irgendeinen Gott wird er achten, sondern er wird sich über alles erheben. Und an dessen Statt wird er den Gott der Festungen ehren, den Gott, den seine Väter nicht gekannt haben. Wird er ehren mit Gold und mit Silber und mit Edelsteinen und mit Kleinodien. Und er wird gegen die starken Festungen so verfahren mit dem fremden Gott. Wer ihm Anerkennung zollt, dem wird er vieles erweisen. Und er wird ihm Herrschaft verleihen über die vielen und das Land austeilen zum Lohn. Zwei Punkte. Der erste Punkt, der König hier ist der Antichrist, den die Juden angenommen haben, wie es auch der Herr ihnen vorhergesagt hat in Johannes 5, Vers 43, dass sie ihn nicht annehmen, aber wenn einer in seinem eigenen Namen kommt, den werden sie annehmen. Zweiter Punkt, und man kann wegen des Wortes hier auf den Gott seiner Väter davon ausgehen, dass der Antichrist, das Tier aus der Erde, ein Jude sein wird. Und drittens, so wie ich das interpretiere, der Antichrist wird der Freund sein von diesem europäischen Fürst, von dem ersten Tier, das Tier aus dem Meer. Und er wird ihn als Gott ehren. Und viertens, so wird dann nach der Offenbarung 13,11 ein Bild diesem europäischen Führer oder Fürsten, also dem Tier aus dem Meer, gemacht. Das ist das Gräuel, wo die da bauen. Lesen wir kurz mal die Stelle, und zwar Offenbarung 13, Vers 11 bis 15. Offenbarung 13, Vers 11 bis 15. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde heraufsteigen. Und es hatte 10 Hörner gleich einem Lamm. Und es redete wie ein Drache. Und die ganze Gewalt des ersten Tieres übte es vor ihm aus. Und es bewirkte, dass die Erde und die auf ihr wohnten und das erste das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und es tat große Zeichen, so dass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabkommen lässt vor den Menschen. Und es verführte die, die auf der Erde wohnen, wegen der Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben wurden, indem es die, die auf der Erde wohnen, aufforderten, ein Bild dem Tier zu machen, das die Wunde des Schwertes hatte und wieder lebendig wurde. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben, damit das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet würden, die das Bild des Tieres nicht anbeten. Also es wird ein Gräuel, ein Bildnis sein von dem europäischen Fürsten, der noch kommen wird. Das ist ja noch zukünftig. Und wer diesem fremden Gott Anerkennung zollt, ist voll auf dieser Linie, auf ihrer Linie. Der Antichrist, der falsche Messias, der auch in der Funktion ein falscher Prophet ist, stellt den europäischen Fürsten als Gott vor. Ja, als Vatergott. Und die geistliche Macht, die hinter diesen beiden steht, ist Satan. In seinem Geist täuscht er hier eine Dreieinigkeit vor, eine dämonische Dreieinigkeit, die täuscht er vor. Er wird also in diesem dritten Tempel diesen Gräuel, also diese Statue aufstellen lassen, das das Bild diesem europäischen Fürsten darstellt. Und die Juden werden sich vor diesem Götzenbild beugen und somit in uralte Zeiten zurückfallen. Und zwar in Zeiten vor Babylon, denn das Gericht von Babylon war genau deswegen, weil sie eben Götzen anbeteten. Das stand in Verbindung mit Götzenanbetung. Und nach diesem babylonischen Gericht, als sie wieder zurückgegangen sind, da haben die wirklich peinlichst genau aufgepasst, dass sie ja nie wieder einen Götzen anbeten, dass sie in diese Sache nie wieder zurückfallen und nie wieder Götzentum betreiben. Und eine sehr lange Zeit hat diese Zuchtrute Gottes die Juden von dieser Art Sünde befreit. Sie hatten zwar andere Sünden, aber diese Art nicht mehr. Ihr Haus wurde mit dieser Sünde gereinigt und wurde entleert von dieser Art Sünde. Und es wurde Platz geschaffen, den echten Gott darin in ihnen wohnen zu lassen. Aber der Herr sagte ihnen schon in Matthäus 12, 43, wenn aber der unreine Geist von den Menschen ausgefahren ist, durchzieht er dürre Gegenden und sucht und findet sie nicht. Dann spricht er, ich will in mein Haus zurück, von wo ich ausgegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es leer, gekehrt und geschmückt. Dann geht er hinein und nimmt sieben andere Geister mit sich, böser als er selbst. Und sie gehen hinein und wohnten dort. Und das letzte jenes Menschen wird schlimmer als das erste. Ebenso wird es auch diesem bösen Geschlecht ergehen. Ja. Viele oder auch die Nation als solches haben damals den Herrn Jesus nicht in ihr Herz hineingelassen. Und so wird es auch in der ersten Hälfte der Trübsal sein. Viele werden den echten Messias nicht hineinlassen, obwohl die 144.000 da sind und vom Reich predigen. Aber den Antichristen, den falschen Messias, den werden sie annehmen, den werden sie reinlassen. Die werden den annehmen als Messias. Und gerade dieser Antichrist, der wird sie verführen, Götzen anzubeten. Und wir wissen ja, dass hinterm Götzen dämonische Kräfte stecken. Satan selber. Und durch diese ganze Sache kommt es dann dazu, dass die bösesten aller Dämonen eben Freigang bekommen. Und das genau 5 Monate. Und das abgefallene Israel terrorisieren. Man könnte ja sagen, wenn man gemein ist, sie bekommen das, was sie anbeten. Und dieses Gericht wegen des Götzentums gilt hier in erster Linie nur Israel. Lange Zeit hat das Volk der Juden kein Götzenbild mehr aufgestellt. Und nun doch wieder. Und so ist es auch bei einer Heuschreckenplage. Lange Zeit hört man gar nichts davon, ist weg. Aber plötzlich wird ein Schalter umgelegt und dann hat man eine Heuschreckenplage. Ich habe jetzt mal nicht geschaut, wie schnell so Heuschrecken in der Geschwindigkeit sich so durch ein Land fressen. Ich weiß es nicht. Aber diese hier werden in einem Tempo über Israel kommen, eben wie eine Armee auf Pferden, die auf Pferden reitet. In dieser Geschwindigkeit. die wie Kronen auf ihrem Haupt lässt erkennen, dass sie keine wirkliche Kronen haben. Aber es sagt, dass sie Macht bekommen haben, um das zu tun, was sie tun sollten. Ich habe ja zum Beispiel auch Macht über mein eigenes Auto. Ich könnte jetzt rausgehen und mein Auto zusammenschlagen. Aber ich könnte auch zu Michael sagen, Michael, geh mal raus und schlag mein Auto zusammen. Er hat von mir die Macht bekommen. Und so haben die Macht bekommen, das zu tun, was sie tun sollen. Jetzt sind die natürlich nicht begrenzt wie die Tiere, wie die Heuschrecken. Die haben ja gar keinen Geist und keinen Verstand. Darum sind sie symbolisch wie Menschengesichter. Die Heuschrecken gehen hier intelligent vor, wie dem Menschen gleich, also mit menschlicher Intelligenz. Dann das Frauenhaar kann zwei Bedeutungen haben. Erstens, dass sie jemand untergeordnet sind. Oder zweitens, das Haar der Frau als Verführung. Ihr könnt euch selber zu Hause auch überlegen, was für Vergleiche da man noch anstellen kann. Gut, ich bin nun mit der fünften Posaune eigentlich durch, was ich euch heute sagen wollte. Und am besten wäre es eigentlich, jetzt gleich die sechste Posaune noch dran zu nehmen. Weil sie liest sich ja auch ähnlich. Und man kann auch sagen, das, was da passiert, passiert auch in der Verbindung, wie ich euch heute in Daniel 9, Vers 27 und 26 vorgelesen habe. Und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Und zwar bis Vernichtung und fest beschlossenen über den Verwüster ausgegossen wird. Das sehen wir dann in der nächsten Posaune. Und da wird dann auch wieder einige Sachen von hier dran kommen, dass man weiß, warum das auch geschieht. Ja, für die Menschen wird es recht schwierig werden, was da passiert. Und sie sind nicht zu bemitleiden. Und Gott hat sie gewarnt. Auch sie haben die Möglichkeit, die Offenbarung zu lesen. Die Juden, aber auch uns hat der Herr in der Offenbarung, in den Sendschreiben, jede Menge Ermahnungen gegeben. In 6 von 7 kann man nachlesen, was man alles falsch machen kann, wo man falsch liegen kann. Auch wir müssen uns wirklich ans Wort Gottes richten. Und Christopher hat von der Reformation letzte Woche gepredigt. Und es ist eigentlich auch eine persönliche Reformation, die jeder eigentlich an sich vornehmen muss. Das heißt, einfach das hinwegtun, was mit dem Wort Gottes nicht übereinstimmt. Persönliche Reformation, jeden Tag. Das Schlechte wegtun und das Gute machen. Bis hierher. Amen.